bin sicherlich ein Mensch, der versucht, das Maximale aus den 24 Stunden rauszuholen. Aber es ist auch wichtig und es ist auch eine Botschaft an alle, die das hören da draußen, dass du auch mal einen Gang runterschaltest, weil das Business kann dich auch auffressen. Gerade wenn du etwas mit Leidenschaft machst. Und da ist es wirklich egal, ob du im Krankenhaus mal lobst oder ob du halt ein Gesundheitsbusiness hast. Das Business ist immer in der Lage, dich zu fressen. Und da muss man einen ganz klaren Cut machen. Da muss man ganz klare Grenzen setzen. Da muss man auch mal sagen, okay, ich weiß, ich habe noch 20 Sachen auf dem Zettel, aber es ist jetzt 18 Uhr. Ich habe den ganzen Tag mal gelobt. Jetzt ist die Familie dran.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Interviewgast, und zwar die liebe Dr. Doro und beziehungsweise Dr. Dorothea Leining. Und ich habe es geliebt, als ich sie zum allerersten Mal gefunden hatte, ehrlich gesagt über Instagram, weil ich ja nun mal auch als Dr. Julie rausgehe. Und es war das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, die gesagt hat, hey, ich bin Doktoro. Und da war direkt diese Connection, wo ich dachte, cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Und sie ist auch Ärztin und hat dann sich spezialisiert, beziehungsweise hat ihren eigenen Weg gefunden, auch in die Selbstständigkeit, weshalb sie natürlich hier bei Med in Business im Podcast mit dabei ist und hat jetzt mittlerweile Hashimoto als ihr Spezialgebiet für sich entdeckt, beziehungsweise unterstützt da ganz viele rund um Hashimoto. Und ich möchte natürlich heute diesen Werdegang so ein bisschen aufdecken, auch mal zu gucken, wo gibt es dann vielleicht auch mal richtig geile Learnings, aber vielleicht auch mal voll den Business-Fail bei Doktoro und generell, wie sie so diesen Weg in die Selbstständigkeit empfindet und wie sie damit umgeht. Aber erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, liebe Doro.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Julie, für die Einladung.
Dann erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, nun mal schon alleine als Ärztin zu sagen, hey, ich gehe diesen Weg in die Selbstständigkeit. Nimm uns da mal mit, in welchem Jahr befinden wir uns? Was sind da so deine ersten Gedanken gewesen, als du dir dachtest, hey, Ärztin ist cool, ich habe es ja auch schon gesehen in der Klinik und Oberärztin auch cool, aber ich will noch mehr, da brennt noch ein Feuer in mir. Was ist da passiert?
Ja, das war im Prinzip ein längerfristiger Prozess. Also ich habe die Arbeit in der Klinik total geliebt. Ich habe das Gesundheitswesen ja auch von verschiedenen Blickwinkeln auch kennengelernt. Ich war nicht nur in der Klinik, ich war auch eine Zeit lang in der Pharmaindustrie gewesen als Projektleiterin und ich war auch CMO gewesen, also Chief Medical Officer in einem internationalen Gesundheitsunternehmen. Also ich habe mir das Gesundheitswesen wirklich von verschiedenen Seiten angeguckt und ich muss sagen, retrospektiv definitiv ist die Klinikzeit diejenige gewesen, die total meine war, weil ich einfach durch und durch Ärztin bin. Kann ich nicht anders sagen, das war schon immer so. Ich wollte als Kind schon Ärztin werden und hatte natürlich auch eine, ich will mal sagen, stark romantisierte Vorstellung von dem, was mich als Ärztin erwarten würde. Und wenn du dann in den Berufsalltag einsteigst und wenn du speziell im deutschen Gesundheitswesen tätig bist, dann machst du relativ schnell die Erfahrung, dass das, was du ursprünglich gedacht hast, wie es sein würde, mit der Realität nicht mehr so viel gemein hat. Und das ist tatsächlich im Laufe der letzten 20 Jahre, und ich bin ja immerhin schon seit 20 Jahren ärztlich tätig,
Wow.
immer schlimmer geworden. Also dieses ursprüngliche Ideal, ich bin für die Patienten da. Ich sitze am Patientenbett, ich halte die Hand eines Sterbenden, ich begleite Menschen, ich kann mit ihnen reden. Ich habe auch nur so viel Patienten zu betreuen, wie ich tatsächlich in einem Arbeitstag schaffe. Das ist in den letzten 20 Jahren tatsächlich völlig ad absurdum geführt worden. Und das ist nicht die Medizin, für die ich ursprünglich angetreten bin. Hinzu kam natürlich auch die ganze übrige Belastung, das ganze Drumherum, was man ja sowieso immer wieder hört und kennt, die Dienstbelastung, dann die Unvereinbarkeit mit Familie, und deinem Privatleben. Also ich bin im Prinzip, habe am Ende nur noch ein Leben geführt, hinhetzen zur Arbeit, zurückhetzen nach Hause, die Kinder irgendwie versorgen. Dann irgendwann tot ins Bett fallen. Meistens bin ich irgendwo eingeschlafen. Also ich habe mich ganz häufig irgendwo wiedergefunden, wo ich dann einfach weggepennt bin, mein Kind im Arm häufig. Und das wollte ich nicht mehr weitermachen, dieses Leben. Und zum anderen hatte ich eben auch Ideen, wie das ja manchmal so ist, ne? Weil ich hatte Ideen, ich hatte Vorstellungen, ich hatte Träume, ich wollte halt auch tatsächlich meine Art der Medizin machen. Natürlich alles evidence-based, logischerweise, aber ich habe festgestellt, dass ich die Ideen gar nicht verwirklichen konnte für meine Patienten, auch für mein Team. Und habe dann überlegt, möglicherweise ist dieses Setting, in dem du dich bewegst, nicht das Richtige. Möglicherweise musst du deine eigene Chefin sein, weil du auch als Oberärztin natürlich immer noch Menschen über dir hast, die dir sagen wollen, wo es lang geht. Und das ist häufig nicht so ganz realitätskompatibel, beziehungsweise vielleicht auch manchmal nicht persönlichkeitskompatibel. Und so kam dann der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Und das hat sich tatsächlich über viele Jahre hinweg entwickelt. Und wenn du mich nach dem Jahr fragst, also eigentlich kristallisierte sich der Wunsch schon 2015, 2016 raus, aber so richtig selbstständig gemacht, so richtig Nägel mit Köpfen, das war dann tatsächlich erst 2018, 2019. Und das dann alles offiziell gemacht, das war dann 2020. Also es ist tatsächlich noch relativ frisch alles. Ich habe also nochmal im Prinzip völlig neu angefangen. Und ja, und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung.
Ja, wahnsinnig schön. Und du hast jetzt so viele Sachen angesprochen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Aber vielleicht fange ich mal mit dem an, dass du gesagt hast, hey, hier 2015 hat es angefangen, 2018 ging es dann in die Selbstständigkeit, dass du dann wirklich alles angemeldet hast, 2020. Nimm uns da mal auf diesen Weg mit. Hast du dann nebenberuflich angefangen? Hast du bestimmte Projekte erstmal gestartet und ausprobiert? Oder wie kam es, dass es so ein längerer Prozess war, bis du dann sagst, 2020, da ging es dann richtig los?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Zum einen habe ich 2016 und 2018 noch mein drittes und viertes Kind bekommen. Das heißt also, da war halt privat auch einiges los. Und ich habe im Prinzip das so gemacht, dass ich nebenberuflich mich schon mal informiert habe. Ich habe mir ganz viele Hörbücher geholt und durchgehört, weil ich damals sehr, sehr viel auf der Autobahn unterwegs war, sehr viele Geschäftsreisen gemacht habe und da war natürlich sehr viel Zeit, um die auf diese Weise zu nutzen und habe mich dann wirklich durch ganz viele Business- und Wirtschaftsbücher durchgehört, habe auch Podcasts gehört und dadurch habe ich eine Vorstellung von dem bekommen, was ich gerne machen möchte, weil als Medizinerin hast du ja, ich will nicht sagen unbegrenzte, aber doch so viele Möglichkeiten, dass du dich ja für irgendwas irgendwie entscheiden musst, weil du kannst ja nicht alles machen, weil dann nimmt die Außenwelt dich ja nicht wahr. Du musst dich ja schon irgendwie positionieren. Und so habe ich dann nebenberuflich tatsächlich mich erstmal informiert. Habe recherchiert, habe geguckt, wie baut man so ein Business auf? Was würde ich gerne machen? Wie möchte ich das verwirklichen? Möchte ich mich niederlassen oder nicht? Und mit der Niederlassung in Deutschland, da sind auch wahnsinnig viele Regularien verbunden, dass für mich relativ schnell klar war, ich komme dann vom Regen in die Traufe. Dann habe ich zwar eine Selbstständigkeit, aber bin dann wieder den Regularien der Ärztekammer unterworfen und tausend Sachen, die du beachten musst als niedergelassene Ärztin in Deutschland. Und um die maximale Freiheit zu behalten, habe ich mir dann überlegt, Gesundheitsmentorin zu werden. Das ist dann ein bisschen anders. Du arbeitest dann nicht mehr so als klassische Ärztin mit Rezepte ausstellen und Blut abnehmen und so, sondern es ist tatsächlich eine mehr beratende Tätigkeit, aber du bist freier in dem, was du tust. Also ich bin nicht den Kassen irgendwie zur Rechenschaft verpflichtet, muss denen irgendwelche langatmigen, 20-seitigen Dokumentationen schicken und begründen, warum ich jetzt irgendwie 2,50 € für eine Beratung will, sondern du bist da frei. Du kannst deine eigenen Preise bestimmen, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist, weil die Kammer und auch die Versorgung und also das ganze System in Deutschland, sage ich mal global, also die Kassen speziell, die vergüten nicht adäquat. Das muss man ganz klar sagen. Also für das, was du leistest und für das, was an Ausbildung dahinter steht, wirst du nicht adäquat vergütet. Und um sich dann eben daraus zu befreien, bin ich dann den Weg gegangen, dass ich nicht mit den Kassen kooperiere. Was natürlich den Nachteil hat, dass die auch nicht erstatten. Klar, das ist der saure Apfel, in den man dann beißen muss. Aber wenn du gute Qualität lieferst, und die Menschen auch nur bei dir das bekommen, was sie eben woanders nicht bekommen, dann ist es eben auch möglich, das Honorar durchzusetzen, das man dafür verlangt. Und sicherlich, es ist nicht immer einfach und möglicherweise wäre der Gang mit den Kassen einfacher ab und zu, aber ich nehme das bewusst in Kauf, weil ich dadurch die maximale Freiheit habe und eben auch die Medizin machen kann, die ich machen möchte, nämlich eine ganzheitliche. Weil du nämlich, wenn du kooperierst, bist du eben auch da bestimmten Regularien ausgesetzt. Und ich will mir nicht meine Art der Medizin diktieren lassen.
Ja, also für alle, die jetzt zuhören, Doro hat jetzt so viele Aspekte angesprochen, die sie für sich alle beantwortet hat. Und wo ich immer wieder merke, natürlich als Gründungsberaterin bei Goldrichtig Gründen, bei meinen Gründungsgenies, die genau durch diese Aspekte durchgehen, die sich genau diese Fragen stellen. Will ich jetzt eine Praxis oder will ich es nicht? Ne, das ist ja so Schritt 1 gewesen. Dann Schritt 2, will ich eine Privatpraxis oder will ich es nicht? Will ich mich komplett davon absondern? Ne? Und da sind natürlich Sachen drin, wie was sind meine Werte eigentlich? Was will ich genau? Will ich eben diese Freiheit haben oder will ich mit den Patienten zusammenarbeiten, die das erstattet bekommen können? Welchem Patientenklientel möchte ich denn eigentlich arbeiten? Ne? Auch das steckt dahinter. Weil du natürlich dadurch auch, wenn du sagst, okay, ich gehe als Gesundheitsmentorin da raus, auch das ist immer so diese Frage, wie nenne ich mich denn eigentlich? Ne? Bin ich jetzt eine Gesundheitsmentorin oder will ich weiterhin als Ärztin mich nennen? Ne? Weil auch da gibt es dann Vorgaben, was du dann entsprechend darfst, je nachdem, welchen Weg du einschlägst. Ne? Und das ist immer so mein Riesending, wo ich immer dann angehe, wenn ich eben dann bei Goldrichtig Gründen meine Gründungsgenies drin habe und die sagen, ja, aber ich will Ärztin sein, aber ich will trotzdem die Freiheit haben. Und die wollen dann immer so die Rosinen rauspicken von allen Seiten, das, was am schönsten für sie ist, aber es geht eben rein rechtlich nicht immer alles. Und da hat Doro natürlich, so wie sie es gerade schon gezeigt hat, einen langen Weg hinter sich gebracht, dass sie sich eben informiert hat und immer wieder geguckt hat, was passt zu mir, was will ich und womit will ich dann natürlich auch rausgehen. Also total schön, dass du das jetzt nochmal so klar gemacht hast, was da so alles dahinter steckt, dass es nicht einfach ist, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, los geht's, sondern dass es natürlich ganz viele Fragen erstmal zu beantworten gibt vorher. Und jetzt hast du für dich diese Fragen beantwortet und hast gesagt, okay, ich möchte als ganzheitliche und ich möchte als Gesundheitsmentorin rausgehen und dementsprechend beratend tätig sein. Und lass damit aber in einer gewissen Weise meine ärztliche Tätigkeit ja hinter mir, womit du ja gesagt hast, hey, hier die Klinik, dafür habe ich gelebt, ne? Oder das wollte ich schon, seit ich ganz klein bin. Wie war das für dich? Weil das ist auch für ganz viele ein Riesenschritt und das war für mich auch so ein Riesenschritt zu sagen, okay, Ärztin, yes, aber es ist ein Abschnitt gewesen, den ich jetzt nicht mehr so weiter verfolge. Wie war das für dich?
Ja, ein Kompromiss. Also ich bin wirklich durch und durch Ärztin. Also ich atme das Arztsein. Also das ist in meiner DNA. Und ich war immer wirklich mit Leidenschaft Ärztin und habe mich da auch wirklich komplett verausgabt. Und ich habe auch das Manuelle sehr geliebt und die Sonografie und Diagnosen stellen. Und also ich habe das wirklich durch und durch geliebt. Ich war ja auch Notärztin und Intensivmedizinerin. Also wirklich Hardcore an der Front. Und dafür muss man ja auch gemacht sein. Das ist nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache. Und war halt total meins. Und diese Action und dieses am Patienten arbeiten, da bin ich ganz offen, das fehlt mir, weil ich das super, super gerne gemacht habe. Es ist aber so, man kann, wenn man das möchte, das trotzdem ja kombinieren. Man kann ja trotzdem im Krankenhaus als Honorarärztin arbeiten. Du kannst trotzdem nebenher am Wochenende Notarzt fahren, wenn du das möchtest. Und für mich ist das auch durchaus ein Thema. Das kann ich jederzeit, kann ich das mir wieder aufrufen, kann das auch wieder ins Leben rufen, wenn ich das gerne möchte. Aber bei mir ist es halt so, das Business fordert mich sehr und ich habe halt auch noch viel Kinder. Und die sind halt im Alter zwischen mittlerweile 13 und 5. Und dadurch hast du natürlich dann die komplette Bandbreite. Und auch unterschiedliche Entwicklungsstufen mit unterschiedlichen Herausforderungen und Bedürfnissen. Und da muss man natürlich dann irgendwelche Abstriche machen. Und das ist meistens, sind meistens zeitliche Abstriche, weil du kannst ja nicht alles. Und das sind eben die Kompromisse, die du eingehst. Man kann tatsächlich nicht alles, auch wenn es Menschen da draußen gibt, die einem das suggerieren wollen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ich bin sicherlich ein Mensch, der versucht, das Maximale aus den 24 Stunden rauszuholen. Aber es ist auch wichtig, und es ist auch eine Botschaft an alle, die das hören da draußen, dass du auch mal einen Gang runterschaltest, weil das Business kann dich auch auffressen. Gerade wenn du etwas mit Leidenschaft machst. Und da ist es wirklich egal, ob du im Krankenhaus mal lobst oder ob du halt ein Gesundheitsbusiness hast. Das Business ist immer in der Lage, dich zu fressen. Und da muss man einen ganz klaren Cut machen. Da muss man ganz klare Grenzen setzen. Da muss man auch mal sagen, okay, ich weiß, ich habe noch 20 Sachen auf dem Zettel, aber es ist jetzt 18 Uhr. Ich habe den ganzen Tag mal gelobt. Jetzt ist die Familie da. Und das ist super, super wichtig und auch manchmal total schwer, diesen Cut zu machen. Ich muss mir das auch jeden Tag immer wieder aufs Neue sagen. Und insofern, ja, dieses klassische Medizinerdasein fehlt mir grundsätzlich, aber ich weiß, wofür ich das jetzt im Moment erstmal aufgegeben habe. Und ich weiß eben auch, ich kann es jederzeit wieder aufnehmen, zumindest neben dem Business, wenn ich das möchte. Und das ist das Tolle am Medizinerdasein. Das wird ja nicht, ja, die Medizin entwickelt sich weiter, logisch, es gibt neue Medikamente, bla bla, aber ich meine, das, was du grundsätzlich gelernt hast, mal, das bleibt ja. Und wie du einen Patienten behandelst und welche Wirkung die meisten Dinge, mit denen du früher gearbeitet hast, auf den menschlichen Körper haben, das, sowas vergisst du ja grundsätzlich nicht so ganz. Und das kannst du auch schnell wieder auffrischen. Insofern ist das ein toller Beruf, um auch wieder in den klassischen Sektor zumindest zeitweise zurückzukehren.
Das finde ich auch so schön und das will ich nochmal unterstreichen, ne? Dass nur weil man jetzt einmal sagt, okay, jetzt in diesem Moment ist die Selbstständigkeit das Richtige für mich, heißt es nicht, dass du das für immer entschieden hast, so, ne? Sondern du hast immer die Möglichkeit, gerade eben auch im Gesundheitssystem, ÄrztInnen werden immer gesucht. Ja, und das ist ja unser großer Vorteil. Absolut. Und auch den Luxus. Und ich finde, diesen Luxus darf man sich auch immer wieder im Kopf bereithalten und sagen, okay, wenn irgendwie mit meinem Business es auch doch nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, hey, dann, so wie du sagst, mache ich entweder nebenberuflich, neben dem Business nochmal als Honorarärztin oder generell suche ich mir noch eine Nebentätigkeit oder eben auch nochmal Vollzeit, wenn es dann noch die Möglichkeit ist, beziehungsweise wenn es das ist, was man möchte, ne? Aber jetzt mal zurück zu dir 2020. Ja, da hast du gesagt, da bist du all in gegangen, hast du alles angemeldet. Was hast du denn angemeldet? Wie bist du denn losgegangen? War es von Anfang an klar, hey, hier, ich mache Hashimoto und gehe da all in?
Nein, überhaupt nicht. Also, Hashimoto hat mich immer schon interessiert, das schon. Aber es war nicht von Anfang an das, worauf ich mich dann letztlich spezialisiert habe, womit ich dann rausgegangen bin. Sondern das, was ich tatsächlich erstmal gemacht habe, ist, dass ich noch Zusatzausbildung gemacht habe. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich meine Klientinnen und Klienten adäquat betreuen und begleiten möchte, dann brauche ich noch Qualifikation. Und deswegen habe ich zum Beispiel erstmal eine Life-Coach-Ausbildung gemacht. Life- und Business-Coach. War ein ganzes Jahr, die diese Ausbildung in Anspruch genommen hat. War eine sehr fundierte Ausbildung mit ganz vielen Modulen. Da musste ich immer nach Berlin fahren und habe dann zusätzlich noch draufgesattelt den Hypnosetherapeuten, den Master-Hypnosetherapeuten und den Nia-Code-Experten. Das heißt also, ich habe erstmal damit im Grunde genommen angefangen, mich weiterzubilden, bevor ich dann tatsächlich rausgegangen bin, um meine Dienste anzubieten, weil ich mich tatsächlich damals, aber das ist für jeden anders, ich fühlte mich damals nicht so ganz vollständig, was meine Kenntnisse und meine Erfahrung anging. Und um meinen Klientinnen und Klienten das Bestmögliche anbieten zu können, habe ich also erstmal tatsächlich gelernt. Und was ich dann angemeldet habe, war im Grunde genommen nicht viel. Natürlich muss man sich beim Finanzamt anmelden und sagen, hey, ich habe hier ein Einzelunternehmen, hallo, darf ich darauf jetzt auch Steuern zahlen? Also du musst ja, klar, du musst dich beim Finanzamt erstmal anmelden. Ob du ein Gewerbe anmelden musst, hängt davon ab, was du machst. In meinem Beruf, in meinem Mentoring-Beruf ist es so, dass du kein Gewerbe zwangsläufig anmelden musst, weil das eben gewerbesteuerfrei ist. Es ist halt ein freier Beruf. Und da muss halt jeder für sich gucken, was er dann letztlich macht. Also das im Zweifel immer mit dem Steuerberater nochmal klären. Ich habe damals auch mit meinem Steuerberater gesprochen und gesagt, hey, das kann man so und so sehen, das kann man so und so diskutieren, wie wollen wir es machen? Ich bin zu jeder Standard bereit. Sag mir, wie es geht, damit es legal ist, damit ich da jetzt hier keinen Fehler mache. Also das ist auch so ein Learning, dass man sich mit Menschen austauscht, die einen da gut beraten können, damit es rechtssicher ist. Und da hat er damals auch zu mir gesagt, wir machen das jetzt erstmal ohne Gewerbeanmeldung, weil von der Argumentation ist es schlüssig. Und wenn das Finanzamt sich meldet und sagt, ah, nee, da hätten wir doch gerne ein Gewerbe, dann kannst du dich immer noch anmelden. Und so haben wir es jetzt bislang gemacht. Finanzamt hatte zumindest bislang noch nichts zu beanstanden. Vielleicht kommt das irgendwann noch, keine Ahnung. Der Sachbearbeiter wechselt oder so, man weiß es nie. Aber bislang waren die eigentlich damit zufrieden. Naja, und deswegen, es war gar nicht so ein großer bürokratischer Aufwand letztlich. Was natürlich aufwendig ist, ist die Akquise, weil die Leute kennen dich ja nicht. Du hast die ganze Zeit im Krankenhaus rumgemuckelt und mit Social Media und irgendwie Marketing und irgendwie Newsletter schreiben und E-Mail-Liste aufbauen und so. Ganz ehrlich, ich hatte davon null Ahnung. Null, zero. Ich war Ärztin, ja, im Blut warten und Menschen retten, ja, Social Media, damit habe ich meine Zeit nicht verbracht. Also da hatte ich gar nicht die Zeit zu. Und das war eigentlich das, was am aufwendigsten war, muss man ganz klar sagen. Das Anmeldegedöns, das ist schnell erledigt. Aber wirklich Reichweite aufzubauen, dass die Leute dich kennenlernen, dich wahrnehmen, auch Trust aufbauen, das war extrem wichtig, weil es ist ein medizinischer Bereich. Wenn die Leute kein Vertrauen zu dir haben und den Eindruck haben, oh, das ist irgend so eine windige Tussi, die hat keine Ahnung, dann kommen die natürlich nicht zu dir, dann wollen die nicht deinen Rat. Und das ist das, was am aufwendigsten ist und das ist auch das, was am meisten Sorgfalt auch benötigt, damit die Menschen eben auch wissen, was du kannst, wissen, dass du viel Erfahrung hast und dann auch gerne zu dir kommen und auch gerne bereit sind, den Preis zu zahlen, den du auch verlangst und auch wert bist. Genau, und um deine Frage lang zu beantworten, also viel an Anmeldekram war damals tatsächlich nicht, sondern es war mehr so das Ganze drumherum, Website bauen und sich mit Marketing auseinandersetzen und so weiter und so fort.
Und da möchte ich noch mal ganz kurz rein, weil das ist tatsächlich für viele auch immer so die Frage, ne? Was darf ich denn? Und du hast genau den Kern getroffen, ne? Auf jeden Fall mit jemandem sprechen. Die Rechtsanwälte können das, Gründungsberater, ich habe mich darauf spezialisiert, können das, auch noch mal rauszuklamüsern. Was genau willst du? Weil das ist das Entscheidende. Was willst du anbieten? Weil von dem ist das Entscheidende, wie du dich anmelden kannst. Und um das rauszukitzeln, ist es ja dann auch für viele, die sagen, ja, ich will mich selbstständig machen, aber mit was genau und was ich genau anbieten will, das weiß ich auch nicht, ne? Und auch da immer sich Unterstützung zu holen, ne? Weil das ist ein Riesenthema bei mir, das Gründungsmentoring. Erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich, damit man dann sagen kann, das musst du anmelden, ne? Und du hast jetzt auch schon gesagt, du hast dann Ausbildungen gemacht und Life-Coach habe ich gehört und Hypnose habe ich gehört, aber ich weiß ja, was du jetzt machst, ne? Und du hast auch gesagt, nee, damit bist du gar nicht losgegangen. Und das finde ich auch so cool, weil es ist zu 90% meiner Klientinnen, es ist zu ne, bei mir so gewesen, es ist bei dir so gewesen, dass es nicht von Anfang an klar war, womit man am Ende sein Business hat, ne? Und das finde ich auch so wichtig, dass man dafür offen ist, dass sich es wandeln kann und dass man offen genug ist zu gucken, was passt denn eigentlich zu mir und was brauchen die Leute vielleicht auch, da genau zuzuhören. Ne? Und dann erst damit zu sagen, okay, ich bin offen genug, ich kann das, ich kann es auch anbieten und ich mache dann dazu ein Angebot. Wie kam das dann also? Und das möchte ich aber ganz kurz noch sagen, alle, die es nur über Podcast hören, ja, und nicht bei YouTube sehen, die sehen ja nicht das wunderschöne Bild mit dem Doro hier drin ist, ja, aber Doro hat ja gerade von ihren ganzen Ausbildungen zusätzlichen gesprochen und sie hat eine ganze Wand mit Zertifikaten und Awards da. Also guckt es euch super gerne auch mal bei YouTube an, weil es lohnt sich auf jeden Fall bei Doro mal ihren Hintergrund sich anzuschauen. Und jetzt aber noch die Frage, wann kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, hier, meine Spezialisierung, das ist Hashimoto, das ist das, womit ich rausgehe und das ist mein Angebot.
Ja, das kam tatsächlich erst so 2021, 2022. Also ist noch gar nicht so alt. Und das hat sich für mich eigentlich aus dem Grunde rauskristallisiert, weil ich eben immer mehr mit Autoimmunerkrankten in Kontakt gekommen bin, die mich auch gezielt aufgesucht haben, die mich gezielt kontaktiert haben. Und da habe ich dann eben auch den Bedarf gesehen und habe eben auch gesehen, wie schlecht Autoimmunerkrankte betreut werden von unserem Gesundheitssystem. Weil das Problem ist in unserem Gesundheitssystem, ich spreche da aber jetzt nur für Deutschland, ist, dass alles das, was du gut und schnell mit Medikamenten irgendwie behandeln kannst, ist fein. Alles das, was du auch langfristig mit Medikamenten irgendwie zumindest dämpfen kannst, ist auch fein. Fein für die Industrie, aber nicht so fein für den Patienten. Und ich habe gemerkt, dass speziell Frauen hier bei dem Autoimmunthema betroffen sind. Also es sind über 80% Frauen, die mit Fibromyalgie, die mit Hashimoto, die mit rheumatoider Arthritis, all diesen Geschichten betroffen oder davon betroffen sind und denen nicht wirklich geholfen wird und die auch nicht gut begleitet werden und wo häufig gesagt wird, ja, dann reduziere halt mal deinen Stress, mach mehr Yoga, schlaf dich mal aus und so oder treib mal mehr Sport, du bist so fett oder sowas, ja. Also was man sich da anhören darf als Patientin, das schlägt wirklich dem fast den Boden aus, muss man wirklich sagen. Und das Frauenthema war tatsächlich bei mir auch immer ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht so genau, woher das kam, aber das war tatsächlich schon in meiner Kindheit immer Thema gewesen, habe immer versucht, meine Freundinnen zu beschützen, ob sie wollten oder nicht. habe immer geguckt, dass ich Partei ergriffen habe für die Mädels. Also das war, ich weiß gar nicht, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, woher es kommt, aber es war irgendwie gefühlt schon immer so bei mir, dass das Frauenthema Gleichberechtigung, Feminismus, auch für seine Rechte eintreten, dass das immer Thema war. Und das war bei mir dann, es hat dann plötzlich irgendwie so gefunkt, als ich gesehen habe, ah, Autoimmunerkrankung, Frauenthema, Frauen können ihre Rechte nicht richtig durchsetzen, die können nicht richtig so dieses Upspeak, ja, werden nicht gehört, die können für sich nicht richtig sprechen, weil na, eingeschüchtert und irgendwie trauen sich nicht. Ich weiß ja, ich habe oft genug auf der anderen Seite der Spritze gestanden, nämlich als Patientin. Deswegen weiß ich, wie entwürdigend und demütigend das manchmal sein kann mit Behandlern. Aber ich rede hier nicht nur von Ärztinnen und Ärzten, sondern ich rede hier auch von Krankenschwestern, von Pflegern, also von allen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Da nehme ich niemanden aus, weil du fühlst dich als Patient, als Patientin manchmal, egal mit wem du es, ne, auf der anderen Seite zu tun hast, kannst du dich sehr gut als Opfer fühlen. Und das ist ein ganz, ganz mieses Gefühl. Das will man nicht haben. Und da braucht es Advokaten, da braucht es Menschen, die andere Menschen an die Hand nehmen und für sie sprechen, die ihnen auch das Know-how an die Hand geben und ihnen sagen, hey, pass auf, beim nächsten Mal, wenn du zum Arzt gehst, machst du das so und so und so. Damit du nämlich das bekommst, was du brauchst. Weil das tut dir gut. Und das sehe ich jetzt ja in meinen Mentorings auch. Jeden Tag. Das sehe ich in meinem Hashimoto-Programm. Jeden Tag. Das, was die Menschen brauchen, was ihnen gut tut. Und wenn sie das bekommen, dann ist das eine 180-Grad-Wende. Es geht ihnen innerhalb von 6, 7 Wochen so wirklich rasant und so doll besser, dass es kein Vergleich mehr zu vorher. Und es sind manchmal nur kleine Stellschrauben, an denen man drehen muss. Aber das machen die Ärztinnen und Ärzte häufig da draußen nicht, weil chronische Patienten, chronisch kranke Patienten, Autoimmunpatienten eben, muss man leider sagen, häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und so hat sich das bei mir dann entwickelt. Und Hashimoto, ich habe da auch eine familiäre Prägung, meine Schwester ist auch erkrankt, ich habe 4 Schwestern insgesamt und eine davon passt ja zur Statistik, dass ungefähr jeder 8. bis 10. in Deutschland alleine, und das wird im Rest der Welt nicht anders sein, davon betroffen ist. Und deswegen war auch Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, immer Thema bei uns zu Hause. Und mein Vater hatte sich tatsächlich auch auf Schilddrüsen spezialisiert, als er noch war. Und so kam das alles zusammen. Und so hat sich das so getreu Steve Jobs, Connect the Dots, hat sich das bei mir dann auch so zusammengefügt, dass es dann Hashimoto geworden ist. Und ich muss sagen, das ist ein sehr dankbares Gebiet, weil es wahnsinnig viele Betroffene gibt, die absolut verloren sind in diesem Gesundheitssystem. und die auch niemanden haben, der für sie aufsteht und spricht. Und das, was viele von uns in diesem System erleben müssen und mussten, als Patientinnen speziell, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Und das muss A ans Tageslicht, darüber muss offen gesprochen werden, diese ganzen bekloppten Tabuthemen müssen enttabuisiert werden. Und es braucht Menschen, die sich vor allem eben die Frauen stellen und eine gendergerechte Medizin fordern, die vernünftige Studienlage fordern, die auf Frauenkörper abgestimmte Medikationen fordern und. Weil das fehlt uns alles. Das fehlt uns komplett. Und ich habe manchmal den Eindruck, unser Gesundheitssystem vergisst die Frauen brutal. Und so kam das, hat sich das entwickelt.
Ja, mega schön. Also vielen Dank auf jeden Fall auch für dieses ganz offene Zeigen, dass es eben nicht sofort immer die Idee sein muss, sondern dass es eben sich auch entwickeln darf und dass es über verschiedene Leidenswege, manchmal von einem selber oder eben familiär bei dir auch entstehen kann. Und du hast vorhin schon gesagt, dass deine Entscheidung unter anderem diese Flexibilität war, die Freiheit war, auch überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen, was bei ganz vielen meiner Kundinnen natürlich auch der Fall ist. Und weshalb du dann auch gesagt hast, hey, ich kann, wenn ich unabhängig von der Kasse arbeite, natürlich meine eigenen Preise gestalten. Und das ist immer so dieses Riesenthema. Ich habe jetzt hier das Angebot. Ich weiß, es hilft ganz vielen. Ich weiß, ganz viele Leute brauchen das da draußen. Und deswegen ist bei ganz vielen Ärztinnen oder auch Nichtärztinnen, Kundinnen bei mir dieses Ding von, ich will die Welt retten. Und ich weiß, mein Angebot wird die Welt retten und deswegen sollte es so günstig wie möglich sein. So, ne? Weil es soll sich ja jeder leisten können. Ne? Ich mache jetzt ganz viel von dem, was ich immer mir anhören darf. Ne? Es soll sich ja jeder leisten können und deswegen bitte so günstig wie möglich. Ich weiß aber gleichzeitig muss ich auch ein bisschen Geld davon nehmen, weil es ist ja auch ein. Ich biete ja auch eine Dienstleistung an. Wie hast du das gemacht mit deiner Preisgestaltung? Du hast ja jede Möglichkeit, ne?
Ja, also so wie ich gestartet bin, war es erstmal so, ich habe tatsächlich erstmal meine Leistung gratis angeboten. So habe ich gestartet. Und zwar habe ich das deswegen gemacht, um Erfahrung zu sammeln. Es war eine Win-Win-Situation. Ich habe gesagt, pass auf, Leute, hier mein Coaching, weil es ging damals ums Coaching. Medizin musste ich jetzt nicht gratis anbieten, weil da wusste ich, was ich kann. Aber was das Coaching anging, da habe ich damals gesagt, okay, Leute, ich biete hier so und so viel Gratis-Coachings an, wer hat Bock? Dann haben sich Leute gemeldet. Ich habe mit den Coachings gemacht. Die hatten ein cooles Coaching und ich habe Erfahrung gesammelt. Und es war für beide eine Win-Win-Situation. Dafür habe ich erstmal kein Geld genommen. Als ich mich dann ein bisschen sicherer fühlte, habe ich ein bisschen Geld genommen. Und das waren dann, was war das damals ursprünglich? Ich glaube, irgendwie 80 € oder so für so ein Coaching, eine Stunde. Und damit bin ich gestartet.
Netto oder
Und
brutto?
das war brutto. Ja.
Mhm.
Und damit bin ich erstmal reingestartet, um ein Gefühl auch so für den Markt zu bekommen, auch ein Gefühl für die Kunden zu bekommen. Und ich
Sagst du
habe
uns
dann
ganz
relativ.
noch die Zeit? Wann war das? 2018 noch? 2019 in deiner Anfangsphase? Oder wann war das? Wo befinden wir uns?
Ganz am Anfang, ja,
Mhm.
2018, 2019. Das war
Mhm.
wirklich so eine Übungsphase, das ist so wie dieses Praktikum, was du machst, kurz nachdem du deine Ausbildung fertig hast, ne, sowas. Da arbeitest du ja auch erstmal für Low Price und oder vielleicht auch gratis und so, ne? Machst irgendwelche komischen Hospitationen oder so, Apprenticeships oder sowas. Dann nimmst du ja, kriegst ja auch erstmal nichts. Also das war für mich so sozusagen mein Apprenticeship. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, und das war so das erste wichtige Learning für mich, wenn du niedrigpreisig anbietest, ziehst du halt leider auch nur die Niedrigpreiskunden an. Und was meine ich mit Niedrigpreiskunden? Das sind in der Regel nicht diejenigen, die sich's ums Verrecken nicht leisten können, sondern das sind in der Regel diejenigen, die keinen Bock haben, irgendwie was zu investieren. Die haben dann aber auch keinen wirklichen Bock, die Sachen umzusetzen. Und was ich persönlich am beleidigendsten fand, das sind die Leute, die es noch nicht mal für nötig halten, deinen Termin abzusagen, weil du bist ja so billig, ne? Also die Gratis-Coachings, da habe ich einige No-Shows erlebt. Also Leute, mit denen ich einen Termin ausgemacht hatte und die dann nicht erschienen sind. Das fand ich persönlich verletzend. Das habe ich sehr persönlich genommen, weil es ist meine Zeit, die ich investiere. Es ist wertvolle Zeit, Lebenszeit. Es war eine Absprache, eine Abmachung und dann erscheint der andere Mensch nicht. Fand ich nicht so schön. Und ich habe das relativ schnell gelernt, dass wenn du niedrigpreisig anbietest, du auch nur die Niedrigpreiskunden anziehst, die dann noch anfangen zu verhandeln, die dann sagen, ach ja, kann ich das vielleicht auf 3 Raten stretchen? Wo du denkst so, naja, 80 Euro auf 3 Raten, auf 3 Monate, ist jetzt nicht so der Brüller, ja. Und du lernst ja auch relativ schnell, dass dein Kontostand halt auch sagt, hey, wenn du jetzt nicht mal bald irgendwie was hier reinbringst, dann wird es schwierig mit den Rechnungen. Und ich habe ja nicht in einer Lebensphase angefangen, wo ich irgendwie 20 war oder so, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Familie. Ich hatte 4 Kinder. Ich hatte Kinder, die in Kita-Einrichtungen gegangen sind, die Geld gekostet haben. Schulen, die inzwischen ja auch fast alle kostenpflichtig sind, zumindest im Rhein-Main-Gebiet. Es gibt kaum noch eine Schule, wo du nichts bezahlen musst. Und also ich kenne eigentlich gar keine Schule tatsächlich. Wir müssen für alles zahlen. Wenn du die Kinder irgendwie 2 Stunden betreuen lässt am Nachmittag, kostet alles Geld und nicht wenig. Und das alleine ist schon ein äußerer Zwang, der dich dazu bringt, deine Preise zu erhöhen, weil du sonst gar nicht überleben kannst. Und das ist auch mein Appell an jede und jeden, die das draußen hören. Ihr könnt gerne niedrigpreisig anfangen, um ein bisschen zu üben und Erfahrung zu sammeln. Aber seht zu, dass ihr möglichst schnell eure Preise anhebt. Natürlich, klar, es ist dann nicht mehr so dieses, kann sich dann jeder leisten. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich sehe, wofür Menschen Geld ausgeben, wenn ich sehe, dass die mir erzählen, oh, ich habe in den letzten Jahren hunderte von Euros für Heilpraktiker ausgegeben und es hat alles nichts gebracht und ich war noch bei dem und ich war noch bei dem. Und dann erzählen die mir von Leuten, die unter uns gesprochen sich eher nach Quacksalberei anhören als nach wirklich fundierter Arbeit. Und da hatten sie hunderte von Euros übrig. Und jetzt kommen sie zu mir, wollen endlich mal anständige Arbeit sehen und sind dann aber nicht bereit, den Preis zu zahlen. Dann sind das nicht meine Kunden. Und das ist eben ganz wichtig, dass ihr euch auf eure Wunschkunden ausrichtet. Und wenn ihr Premiumpreise nehmt, weil ihr ein Premiumprodukt habt, dann zieht ihr auch die Premiumkunden an. Dann habt ihr keine Diskussionen darüber, können wir das vielleicht auf 6 Raten verteilen? Nein, gibt's nicht. Ihr müsst auch für euch klare Grenzen setzen, ganz klare Regeln aufstellen und was ganz, ganz wichtig ist, das Mindset, was eure Leistung wert ist. Und wenn ihr dieses Mindset habt und wisst, meine Arbeit ist extrem viel wert, wenn ich von mir jetzt persönlich ausgehe, ich habe 20 Jahre ärztliche Erfahrung, ich habe über 25.000 Patienten behandelt, ich habe echt Erfahrung im medizinischen Bereich. Da kann sich keiner, der irgendwie an 3 Wochenenden Ernährungskurs gemacht hat und sich jetzt Ernährungsberater nennt, da kann keiner von diesen Menschen mithalten. Natürlich kostet meine Leistung mehr, weil sie mehr wert ist. Das sage ich ohne Arroganz, sondern das sage ich, weil ich die Erfahrung habe. Ich habe Menschen in den Tod begleitet, die nicht mehr zu retten waren. Und ich habe unzähligen Menschen das Leben gerettet. Und das, was ich an Ausbildungen hinter mir habe, Medizinstudium, MHPA-Studium, Coach-Ausbildung, Hypnose-Ausbildungen und, das rechtfertigt definitiv den Preis, den ich nehme. Und ich darf auch noch höhere Preise nehmen. Und diese Idee von wegen, es muss sich jeder leisten können, vergesst das. Ihr seid kein karitativer Verein. Niemand zahlt eure Rechnung. Ihr seid keine Charity-Veranstaltung, sondern ihr bietet eure Leistung zum Wohle der Menschen an. Und wenn die Menschen bereit sind, eure Preise zu zahlen, dann seid ihr auch in der Lage, weiterhin diese Premiumleistung anbieten zu können und die auch weiterzuentwickeln, weil ihr dann reinvestieren könnt. Ihr könnt in Mitarbeiter investieren, ihr könnt euch ein Team aufbauen, ihr könnt eure Leistung immer weiter ausbauen, so wie ich das auch gemacht habe. Bin auch dabei, ein Team aufzubauen. Ich habe jetzt mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die unterstützen mich in meiner Arbeit. Das heißt, wir können unser Portfolio ausbauen, wir können die Kundenbetreuung verbessern und. Und das ist das, worum es geht. Nehmt höhere Preise, um das zu reinvestieren in euer Business, um dann noch mehr Menschen helfen zu können. So wird ein Schuh draus. Und wenn ihr eure Leistung zu billig anbietet, dann zieht ihr nur die Leute an, die entweder nicht umsetzen wollen, oder die irgendwie versuchen, irgendwie an Gratisleistung zu kommen, die aber auch eine Gratismentalität haben und mit denen es keinen Spaß macht zu arbeiten. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich möchte auch allen helfen. Allen. Ich habe ein totales Helfersyndrom. Aber ich bin mittlerweile, weil ich sehr, sehr viele Enttäuschungen erlebt habe und sehr viel Frust erlebt habe, speziell wenn es darum geht, kulant zu sein, den Leuten entgegenzukommen. Das mache ich nicht mehr. Also ich habe, nur um Beispiel zu nennen, ich habe vor ein paar Monaten unser Hashimotion-Programm erneut gelauncht. Wir öffnen zweimal im Jahr eine Hashimotion-Klasse, wo wir halt speziell Hashimoto-Betroffenen helfen. Sie begleiten über 6 Monate hinweg. Und da waren auch Teilnehmerinnen, die haben gesagt, ich würde ja gerne, aber ich kann mir das nur leisten, wenn wir das Honorar auf 6 Monate spreaden. Das heißt, wenn ich 6 Monate das abzahlen kann. Ja, das ist für die Kundinnen natürlich ganz fein, aber für dich ist das nicht so fein, wenn du auf das Honorar zu diesem Programm irgendwie insgesamt 6 Monate warten musst, weil du jeden Monat irgendwie nur 100 Euro kriegst dafür oder so. Davon zahlen sich deine Rechnungen nicht. Und die Leute, die am anderen Ende sitzen und dir Geld wollen, denen ist das egal. Deinen Mitarbeitern ist es auch egal, wie das Geld reinkommt, weil die wollen auch bezahlt werden. Insofern, das habe ich in der Vergangenheit noch gewährt. Das mache ich aber nicht mehr. Weil das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Weil die Erfahrung musste ich leider auch machen. Zumindest war es bei mir so. Vielleicht geht es anderen Menschen anders. Aber diese Kulanz, die du anderen Menschen entgegenbringst, die kommt nicht zurück. Auch wenn diese Toxic Positivity Menschen da draußen immer behaupten, ja, wenn du ganz viel gibst und ganz viel schenkst, dann kommt ganz viel zu dir zurück. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Wenn du viel gibst, kommt auch in der Regel viel zurück. Aber du musst gesunde Grenzen setzen. Und diese ganzen Gefallen und diese ganzen Ausnahmen und diese ganze Kulanz, vergesst es. Haltet klare Regeln ein. Sagt, es gibt diesen Preis zu 3 Raten. Und wenn ihr die Ratenzahlung wählt, dann kostet es unterm Strich mehr, weil ich länger auf mein Geld warte. So läuft es in der freien Wirtschaft auch. Ich bin keine Charity-Veranstaltung. Ich bin nicht Mutter Teresa, sondern ich habe hier ein Business, von dem ich meine Rechnung bezahle. Und, by the way, von dem ich meine Kinder ernähre. Ja, also das ist kein Hobby. Wenn euer Business ein Business sein soll und kein Hobby, dann nehmt anständige Preise und setzt klare Regeln fest. Das ist ganz wichtig.
Ja. Also Doro spricht mir absolut aus dem Herzen so viel, was ich gerade da auch wiederfinde, wo ich mir immer denke, ja, das sage ich auch immer. Ja, das könnten meine Worte gerade gewesen sein. Also Doro hat einfach auch schon die Erfahrung gemacht. Ich habe sie auch gemacht und ich gebe es natürlich auch genauso weiter. Und das ist aber genau, wie Doro schon gesagt hat, ein Mindset-Ding, ne? Und dieses Mindset, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern da darfst du dran arbeiten, ne? Und da darfst du vielleicht auch mal deine Erfahrung machen. Aber am besten holst du dir von Anfang an jemanden, mit dem du daran arbeitest. Ne? Und ich arbeite mit meinen Gründungsgenies daran, ich arbeite auch mit all meinen Kundinnen daran, weil egal ob jetzt beim Investieren, wo es eben natürlich auch um Geld skalieren geht oder im Business, es ist immer eine Frage, wie bereit fühlst du dich, das, was Doro auch so ein bisschen angesprochen hat, ne, dass sie sich bereit fühlen musste, diesen Preis auch zu nehmen, dass es für sich auch sich richtig angefühlt hat, ne? Und das sind ganz viele Faktoren, an denen man da arbeiten kann und wo ich da auch immer wieder reingehe mit meinen Kundinnen, weil es immer wieder darum zurückkommt, ne? Wie fühle ich mich? Wie wertvoll fühle ich mich und mein Angebot, damit ich dann entsprechend auch diesen Preis nehmen kann oder dieses Gehaltsverhandlung, je nachdem, wo man ist, ne? Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, es ist natürlich manchmal auch so, dass man seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und du hast jetzt schon ein paar geteilt, wo du auch gesagt hast, hey, hier so wollte ich es nicht. Und das habe ich dann auch gemerkt währenddessen, dass ich mein Business vielleicht doch noch ein bisschen anders aufbauen will, beziehungsweise klare Grenzen für mich setzen möchte. Willst du vielleicht auch mal mit uns so einen richtigen Business-Fail teilen, wo du mal so einen Griff ins Klo gemacht hast und dir denkst, oh Mist, was ist denn da passiert? Wo du dann aber vielleicht was Positives rausziehen konntest oder vielleicht kannst du auch sagen, nee, war alles Kacke.
Ja, also grundsätzlich, man lernt aus jedem Fehler und man geht aus keinem Fehler raus, ohne da nicht auch was mitgenommen zu haben. Insofern bin ich auch für alle Fehler grundsätzlich dankbar, die ich gemacht habe. Und so ein Griff ins Klo war beispielsweise die eine schlechte Wahl eines Tech-Guys. Also man braucht ja auf dem Weg, wenn man sein Business aufbaut, brauchst du ja auch immer Unterstützer, brauchst immer Leute, die irgendwas programmieren oder Webdesigner oder irgendwas. Und da sollte man wirklich mal ganz genau gucken, was bieten die Leute an, was ist das Ziel, dass man klare Timelines vereinbart und dass man das auch wirklich alles schriftlich festhält. Und das habe ich am Anfang meines Businessaufbaus nie konsequent gemacht. Und da habe ich dann auch tatsächlich mich mal mit so einem Tech-Guy eingelassen, der beziehungsweise habe den engagiert, der dann leider sich als Betrüger herausgestellt hat. Sowas kann ja natürlich auch mal passieren. Und da geht dann sehr viel Geld flöten, das ist wahnsinnig ärgerlich und du hast halt hinterher kein Ergebnis. Das ist natürlich auch super, super schlimm, weil du hast Zeit investiert, du hast Geld investiert und du hast den mega Frust. Und das war so ein Griff ins Klo, der mich aber auch vieles, vieles gelehrt hat. Und was wichtig ist, wenn man sich Menschen aussucht, mit denen man zusammenarbeitet, die dann vielleicht auch Aufträge für einen erledigen sollen, einem zuarbeiten sollen, dass man wirklich den Rahmen ganz klar absteckt. Die Regeln festlegt, dass man vertraglich möglichst alles festhält und dass man zum Beispiel auch Telefonnotizen macht, auf die man sich berufen kann, dass man protokolliert. Das ist alles ein bisschen mühsam und nervig. Und man muss sich disziplinieren, das wirklich zu tun. Aber wenn du es nicht tust, dann hast du hinterher keinen Beweis und keinen Beleg, was besprochen worden ist. Und das ist so ein Learning für mich gewesen. Alles, was du irgendwie mit Tech-Guys besprichst, und Guys sind jetzt sowohl weiblich wie auch männlich gemeint, das musst du wirklich festhalten und auch die Leute darauf festnageln, weil es wird immer wieder zu Missverständnissen kommen. Und die Gegenseite behauptet dann, wieso, das hast du doch gar nicht so gesagt. Doch, habe ich. Am 22.04. hier um 8:30 Uhr haben wir die Telco gehabt. Da habe ich genau das gesagt. Das habe ich hier dokumentiert. Hier. Und dann müssen die das nämlich liefern. Und das ist dann dein Vorteil. Also immer gucken, dass du dich absicherst und dass du dokumentierst, weil dann bleibt dir das vielleicht erspart.
Ja, auch richtig cool. Das hatte ich tatsächlich letzte Woche. Da hatte ich den Rechtsanwalt bei mir von Online-Recht haben, Johannes, beziehungsweise im Gründungsmentoring bei Gold richtig gründen. Und der hat auch gerade gesagt, rund um Verträge, macht so früh wie möglich, wenn ihr irgendwie Mitarbeiter oder VAs oder Kooperation, macht dann einen Vertrag rein, damit es klar ist, damit da steht, so ist es und so soll es sein. Und jetzt sind wir natürlich alle ganz neugierig und wollen wissen, wie sieht's aus? Wie sieht die Zukunft von Doctoro aus? Was kommt da noch? Wo soll's hingehen irgendwann mal? Was ist da so vielleicht eine Vision oder eine Mission auch deinerseits, wo du sagst, das will ich gerne noch gemacht haben, weil so viele Awards, so viele Zertifikate bei dir da im Hintergrund stehen und man sich fragt, wo gibt's denn noch was, wovon du träumst?
Ja, da gibt es sehr viel natürlich. Also ich möchte gerne mein Business weiter ausbauen, dass das und das wäre natürlich das Maximale, was ich mir vorstellen könnte und wünschen würde, dass das tatsächlich im deutschsprachigen Raum die Anlaufstelle für Hashimoto-Betroffene wird. Also dass wir eine Plattform erschaffen, die den Menschen wirklich den absoluten Mehrwert bietet, die auch tatsächlich, um jetzt auch nochmal zum Pricing zu kommen, so ein Preismodell hat, dass sich das letztlich jeder leisten kann, dass es sich aber natürlich auch für uns, für die Plattform wiederum lohnt, weil sich eben so viele dafür interessieren und man dadurch dann eben auch preisliche Anpassungen vornehmen kann. Und dass wir tatsächlich der Inbegriff des Hashimotion werden, also der Hashimoto-Bewegung und so vielen Menschen wie möglich helfen können und auch dazu beitragen können, dass sich das Gesundheitssystem verändert, sodass Hashimoto nicht erst nach 5 bis 10 Jahren diagnostiziert wird, sondern möglichst früh, um möglichst viel Schilddrüsengewebe zu retten. Und dann eben auch den Betroffenen, vor allem in erster Linie natürlich Frauen, zu helfen, mit dieser Erkrankung besser umzugehen, die Erkrankung besser und schneller in den Griff zu bekommen, damit es eben nicht darauf hinausläuft, dass 50% der Betroffenen kinderlos bleiben müssen, weil die Erkrankung einem die Fruchtbarkeit raubt. Und das wäre so ein großes, großes Ziel. Und was den Hypnosebereich bei mir angeht, habe ich mich sehr auf die Mentaltechnik Jägercode spezialisiert. Und da ist mein Ziel, ein Institut zu gründen, mit dem ich dann auch andere Menschen ausbilden kann, um eben Multiplikatoren zu haben für diese Methode, weil das einfach eine der kraftvollsten Mentaltechniken ist, die wir haben.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielleicht hole ich dich mal in ein, zwei Jahren wieder zurück zum Metten Business und dann wirst du uns erzählen, was in der Zeit passiert ist. Ich danke dir sehr, liebe Doro, für deine Zeit, für all deine Insights auch. Und wenn man dich jetzt sucht und sagt, hey, ich könnte sein, dass ich was mit Hashimoto habe oder sonst irgendwas, wo würde man dich finden? Ich würde auch alle Links natürlich in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken.
Ja, wenn man meinen Namen eingibt, kommt man an mir eigentlich nicht vorbei. Also ich bin auf Instagram sehr aktiv, da haben wir inzwischen über 50.000 Follower. Dr. Med. Dorothea Leinung, also die lange Version meines Namens als Instagram-Name. Dann habe ich einen YouTube-Kanal auch unter dem gleichen Namen. Und dann gibt es von mir einen Podcast, den Thea-Podcast, wo ich regelmäßig Dinge rund um Hashimoto, aber auch zum Jägercode erzähle. Und dann habe ich natürlich auch eine Website, natürlich, ja, dorothealeinung.com, ganz einfach, ist easy zu finden, müsst ihr einfach nur googeln und dann seid ihr direkt bei mir und könnt mir dann auch gerne Nachrichten schreiben, ob jetzt auf Instagram oder über meine hallo@dorothealeinung.com E-Mail, die ihr auch auf der Website findet. Also ich bin, denke ich, auf vielen Wegen zu erreichen.
Super, ich packe auf jeden Fall alles mit in die Shownotes rein und ich bin gespannt, was davon in ein, zwei Jahren entstanden ist und freue mich auf jeden Fall, dich dann mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke dir, Doro.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zu deinem schönen Podcast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute bei dem Interview zu sein.